Der zweite Teil der Trainingslehre des Hochsprungs bezieht sich auf die Kraft und speziell auf das Krafttraining im Hochsprung für Hochspringer. genau, und soll hierbei nur die wichtigsten Aspekte betrachten, im Gegensatz zum Krafttraining-Podcast, der hier schon verfügbar ist. Kraft ist eine Mindestvoraussetzung für eine bestimmte Belastungsfähigkeit von Sportlern. Viele Trainingsmethoden, wie zum Beispiel das Plyometrie-Training, können nur auf der Basis einer benötigten Kraft ausgeführt werden. Außerdem sollte ein ergänzendes Krafttraining durchgeführt werden für einen Hochspringer, da dort kleinere Muskelgruppen, die aufgrund der Dominanz der Leistungsmuskulatur im Sprung vernachlässigt werden, intensiver trainiert werden können und ja, überhaupt trainiert werden können. Außerdem dient es der Verletzungsprophylaxe. Ja, mit dem Eintritt in die Pubertät kommt es zu einem gewissen Geschlechtsdimorphismus. Das bedeutet, dass die Jungs natürlich viel mehr Testosteron beispielsweise ausschütten und bekommen und somit schnelleren Muskelwachstum haben und so weiter. Dabei sollte halt in der Trainingsplanung immer ein Bezug auf das biologische Alter der Sportler bezogen werden. Deswegen ist auch die Phase zwischen 12 und 14 Jahren in etwa eine sensible Phase, da dort ganz viele Intermediärfasern vorhanden sind, so viele wie sonst nie. Das sind Fasern, dessen Zuteilung, also das heißt ihre Muskelfaserzuteilung, FTST-Fasern, die ist noch nicht bestimmt und kann durch Schnellkrafttraining in die schnell zuckenden FT-Fasern umgewandelt werden. Maximalkraft, die natürlich benötigt ist für einen maximal hohen Sprung, lässt sich natürlich über Hypertrophie, also Muskelquerschnittsverdickung, steigern, aber auch durch die Optimierung der inter- und intramuskulären Koordination. Das ist eine ganz coole Sache, weil dort die relative Kraft gesteigert wird, ohne dass der Sportler eine Gewichtszunahme in Kauf nehmen muss und somit natürlich auch entsprechend mehr Kraft beim Sprung aufwenden muss, um seine Masse hochzuhieven. Um also die inter- und intramuskuläre Koordination zu trainieren, sollten maximale Reize mit geringen Wiederholungen, also Wiederholungsanzahl, durchgeführt werden oder halt geringe Reize, aber dafür sehr schnell durchgeführt werden. Ja, dafür gibt es verschiedene Methoden. Zum einen das positiv-dynamische Krafttraining. Das Schöne dabei ist, dass hier die sportartspezifischen Geschwindigkeiten und Winkel durchgeführt werden, damit immer koordinative Leistungsfähigkeiten trainiert werden. Das Schnellkrafttraining kann hier sehr gut, also die Schnellkraft kann hier sehr gut trainiert werden. Problematisch ist jedoch, dass die Stiffness, das heißt die Steifheit im Bindegewebigen, in der bindegewebigen Begleitstruktur des Muskels, nicht trainiert wird. Ja, auch das negativdynamische Krafttraining ist eine Methode für das Sprungkrafttraining. Durch die schnelle Bewegungsausführung wird die Reaktivkraft trainiert und es können sehr hohe Belastungsspitzen erfahren werden. Beim negativdynamischen Krafttraining geht es darum, die exzentrische Phase, die Betonung auf die exzentrische Phase zu legen. Das heißt, zum Beispiel bei Niedersprüngen ist vor allem das Abfedern des Gewichtes der Fokus und nicht das konzentrische wieder hochkommen. Oder wenn man eine Kniebeuge macht und dabei einen Partner auf dem Rücken hat, geht man mit dem Partner zusammen in die Beugestellung, der Partner setzt ab und man geht ohne den Partner wieder in die Streckstellung. Wie gesagt, dadurch kommen sehr hohe Belastungsspitzen zustande, die sonst beim positiv-dynamischen Krafttraining so nicht vorhanden wären. Die nächste Methode ist das Plyometrie-Training. Eine Mischform zwischen negativ- und positiv-dynamischem Krafttraining. Diese Bewegungen werden dabei abrupt gekoppelt. Dadurch wird der Dehnungsverkürzungszyklus aktiviert und die elastischen Komponenten der Muskulatur werden trainiert. Durch die dabei entstehende Dehnung wird die kinetische Energie im Muskel gespeichert. Eine ziemlich interessante Variante ist dabei, das Ganze mit isokinetischem Training zu kombinieren, da dadurch eine optimale Spannungserhöhung gegeben ist, bevor die Übung überhaupt ausgeführt wird. Also ist der Muskel voll tonisiert und die nervale Kapazität kann voll genutzt werden. Es wird beim Plyometrie-Training die intramuskuläre Koordination ohne Massenzunahme trainiert. Wie ich eben schon gesagt habe, ist der Vorteil dabei, dass der Sportler im Sprung am Ende weniger Masse und weniger Gewicht ja, bewegen muss oder hochspringen muss. Außerdem ziemlich interessant am Plyometrie-Training ist, dass es für egal welchen Trainingszustand der Sportler hat, immer einen Effekt gibt. Das heißt, es ist immer steigerbar. Man kann immer die Niedersprünge oder Niederstrecksprünge höher machen, aus höheren Höhen losspringen oder auf höhere Kästen raufspringen und so weiter. Durch das Ganze wird die Reaktivkraft gesteigert und die Stiffness nimmt zu. Stiffness, also eine zunehmende Stiffness, bedeutet, dass mehr bindegewebige Strukturen in den Muskeln vorhanden sind. Und abschließend kann man beim Krafttraining noch sagen, dass in den Pausen, vor allem bei Sprungübungen, das bezieht sich jetzt vor allem auf ein Zirkeltraining, dass die Pausen niemals immer aktiv genutzt werden sollten und sich niemals hingesetzt werden sollte oder stehen geblieben werden sollte. Da durch Sprungtraining oder Sprungkrafttraining die Gefäße in der Arbeitsmuskulatur geweitet werden und somit das Blut absacken würde und nicht mehr weitergepumpt werden könnte. Das Ganze könnte dann zu Schwindel oder halt sogar Ohnmacht führen, was natürlich ein hohes Verletzungsrisiko ist.